herzlich willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und
unabhängigen
Podcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lohri und gegenüber von mir sitzt der wunderbare, großartige, sensationelle, im Regen angekommene
Rice and Shine.
Genau, Rice and Shine. So sitzt er da. Aus.
Ja, heute etwas spät. Wir sind wirklich super.
Besser Bock spät dran.
Es ist 11 Uhr, es ist 23 Uhr. Alter, es ist super
Wetter. Ich habe mir schon eine Zigarette angezündet, mitten schon im Vorgespräch. Es ist einfach nur.
Es ist dramatisch. Es ist
echt ein harter Tag für, auch wird auch für euch gar nicht ganz einfach.
Nicht wirklich. Also, das ist heute der späteste Sport-Podcast, den wir je gestartet haben. Aber halt auch wetterbedingt, muss man ganz klar sagen.
Wir waren echt. Gefangen vom Unwetter.
Bei einer Kindergartenfeier.
Über Kindergartenveranstaltung, Abschlussfeier und musste mit Radl und Müllsack heimfahren.
Wie wär's mal mit einer Regenjacke, Christian?
Nein, ich verweigere sämtliche Regenjacken.
Also ich habe mir aufgrund des schlechten Wetters, was sich jetzt immer mehr durchsetzt oder auch dann so tropisch Regenüberflutungen gerade auf dem Radl ist das wirklich unangenehm, habe ich mir jetzt eine Regenjacke gekauft. Habe ich noch nie gemacht, in meinem Leben noch nie für Sommer eine Regenjacke gekauft. Nein. Und die hat sich heute schon wieder
so amortisiert.
Absolut, sofort.
Ja, Glückwunsch.
Sofort, ja. Nee, also wirklich fantastisch. Kann ich jedem empfehlen, kauft euch eine Regenjacke, weil das lohnt sich mittlerweile. Scheißsommer, sage ich nur. SS, Scheißsommer.
Ja, Regenjacken werden sich ja in naher Zukunft mehr oder weniger rechnen, also eher mehr wie weniger.
Vor allem durchsetzen.
Ja, voll, ja ähnlich wie Hochwasserbehälter.
Schutz. Christian, wie war deine Woche? Erzähl mal.
Was war los? Meine Woche war gut. Ich bin vom Mountainbike ein Stück weit aufs Rennrad umgeswitcht, muss man fairerweise sagen.
Ein schönes, jetzt kein neues, aber ein schönes Rennrad hier stehen und auch deiner Größe entsprechend. Also
doch, tatsächlich.
Muss ich wirklich sagen. Erzähl mal, was du machst.
Ja, im Bekanntenkreis mal nachgefragt, wer hat ein Rennrad, wer kann mir denn eins schenken?
Und das frage ich auch immer, wer kann mir denn ein Auto schenken?
Und es gab tatsächlich jemanden, der mir ein Rennrad geschenkt hat, tatsächlich. Und das fahre ich jetzt. Schön.
Hast du ein bisschen aufbereitet, sage ich mal, neue Reifen?
Ja, genau, richtig. Ich mit dem ersten Fahren und gleichen Platten, weil innen drin der
alles alt und
das Felgenband durch war. Mhm. Kennst du?
Selbstverständlich.
Und dadurch der Druck des Schlauches führt dann dazu, wenn das Felgenband kaputt ist, dass dann Platten kommt. Und dann musste ich das alles austauschen. Und seitdem bin ich ein bisschen am Weg und es macht echt Spaß. Aber es ist auch nervig, weil ich wollte nach Schongau fahren zum DM mit dem Fahrrad und wollte dann noch zum Auerberg. Bin über die Lechbrücke, wollte nach Schongau fahren und stell dann fest, oh, es kommt Kiesweg. Ja, dann drehst du halt wieder um und fährst anderweitig nach Schongau. Mhm. Also du musst mit dem Rennrad anders denken. Mhm. Also du musst auch die Straße anders im Blick haben. Du kannst nicht wie beim Mountainbike oder beim Fully, kannst du nicht einfach, ach, ich schaue mir die Landschaft an und fahre mal. Egal,
ja.
Sondern du musst halt jede Kleinigkeit im Blick haben. Es ist
dumm, habe ich noch keins, weil ich halt mit meinem Rücken so Probleme habe oder bekommen könnte, wenn ich so ein ungefedertes, hartes Rennrad fahre. Also aber trotzdem wird es mich unfassbar reichen. Am besten so ein Gravelbike, ja, mit etwas dickeren Reifen, mit dem du auch Schotter fahren kannst, theoretisch, würde mich schon reizen.
Also ich verstehe jeden, Patrick, der Rennradfahrer nicht mehr davon wegkommt. Ja. Weil es schon auf der Ebene und vor allem bergab, bergauf nicht. Bergauf würde ich sagen, machst du nicht viel Zeit.
Doch, machst gut. Du schon, weil du eine ganz andere Übersetzung hast und das Rad vor allem auch viel leichter ist, gell?
Ja, aber du machst jetzt mal steil bergauf, machst du nicht so viel gut, weil da die Gravitation halt einfach der Punkt ist.
Die Erdanziehung.
Genau, richtig. Newton ist schuld. Aber bei der Ebene und und du fährst dann auf der Ebene und auch leicht bergauf mit einem ganz anderen Zug, also ich persönlich, ist auch hochinteressant, also macht Spaß, kann man empfehlen und das war, ja, schön.
Ja.
Also mein Radl-Level hat sich etwas verändert.
Ja, bei mir war die Woche ähnlich erfolgreich, mein Dehnen war erfolgreich, ich habe ja erzählt, dass ich so Probleme hatte und mir alles wehgetan hat, ein in den Füßen und habe mir jetzt dann wirklich die Woche lang durchgedehnt, war erfolgreich rechts am Fuß, hakt es noch ein bisschen, aber das kriege ich auch noch hin, aber war auch wieder radeln. Alles gut und war jetzt echt froh, dass das sich jetzt wieder so gebessert hat.
Patrick, du hast da so einen roten Knubbel an deiner Uhr. Ja. Der nervt mich seit geraumer Zeit.
Ja, das,
was ist da los?
Ja, ich möchte mal kurz.
Kann man den wegmachen?
Nee, kann man nicht. Ich möchte mal kurz das Fazit bringen. Ich habe mir ja vor fast zwei Monaten die Huawei Watch Fit 3 gekauft.
Ich weiß, aber du hast einen roten Knubbel.
Und der rote Knubbel ist designtechnisch dabei, aber hat übrigens die Apple Watch, die Ultra auch. Aber was ich natürlich jetzt sagen will, ist, weil es kamen viele, die gesagt haben, ja, ist denn die wirklich so gut? Kann denn die genauso viel wie die Apple Watch? Mein Fazit darin liegt jetzt, ja, die kann wirklich alles das und noch ein bisschen mehr, was eine ganz teure Apple Watch kann. Und ich bin froh, dass ihr sie habt. Kostet immer noch 159 Euro. Und jeder, der sich überlegt, eine Uhr zuzulegen, eine Sport Smartwatch, kann ich nur empfehlen, holt euch diese Uhr. Diese Uhr ist wirklich der Wahnsinn. Ja, also ich habe überhaupt keine Nachteile jetzt, weil ich jetzt keine Apple Watch habe. Aber wollte ich nur mal sagen, weil es viele Fragen aufkamen.
Und die gibt es auch ohne roten Knubbel.
Gibt es auch in verschiedenen Farben. Gibt es auch in Schwarz, ich habe es jetzt in Silber. Aber kann ich empfehlen, eine tolle Uhr und allein schon die, sage mal, mindestens eine Woche Batterielaufzeit ist natürlich schon der Wahnsinn, was leider Apple nicht schafft. Ja, mit 25 Stunden ist man das schon fast ein bisschen lächerlich.
Genau. Patrick, wir waren vorher schon beim Wetter. Lass uns zum Wetter schauen. Was ist los?
Wo ist der Sommer? Man stellt sich immer die Frage, warum reisen wir immer dann, wenn Urlaubszeit ist, in den Süden? Das ist die Antwort, bekommt
ihr. Ja, wenn man rausgeht, erkennt man die Antwort. Ja,
also im Süden braucht man zumindest, ich setze mal, fast überhaupt keine Regenjacken oder so ein Scheiß.
Oder Müllsäcke.
Da reicht vielleicht mal ein Schirmchen, ja. Aber nein, es ist wirklich Chaos, gell. Also heute gerade, das haben wir, glaube ich, richtig Glück gehabt hier im Peiting, dass diese Unwetterfront, die über
Richtung
Bayern
Landsberg
gezogen ist,
eher so
also Richtung Landsberg hat es dann so eher Richtung Marktoberdorf, Kaufbeuern getroffen. Und da war schon was los. Ich habe Bilder gesehen mit so 10 Zentimeter Hagel im Garten.
Ich nehme mal einen Schluck Bier.
Mach mal. Und das ist, und wenn dann so heftig, gell? Also es kommt nicht mehr so ein bisschen. Jetzt haben ja mir nur Starkregen gehabt, Hagel haben wir ja keinen gehabt.
Ein bisschen Hagel war schon da.
Echt, oder?
Ja.
Bei uns zu Hause nicht.
Also doch, Hagel war da. So kleine Kühlchen.
Nee, bei uns nicht.
Also für Eiswürfel hat es nicht gereicht, aber es war ein Hagel.
Ja, Gott sei Dank hat es nicht mehr. Ja, Hagel ist ja auch wirklich jetzt mittlerweile so krass.
Na, Hagel populär, ist Mainstream jeder, ja, mittlerweile. Das hat mir jeder. Das ist halt nichts Besonderes mehr.
Aber ich muss sagen, vor Hagel habe ich auch echt immer Schiss. Gell? Wenn so Unwetter kommt, ob es zum Wind kommt oder Starkregen, ist mir eigentlich relativ wurscht. Aber Hagel ist doch respekteinflößend und macht Angst, finde ich. Hagel ist immer scheiße. Gerade wenn man an Bayer Säulen zurückdenkt. Letztes Jahr ist ja ziemlich genau ein Jahr her, im August, September letzten Jahres, September. Ist schon übelst, oder? Hagel ist krass.
Ja, es ist schon eine Naturgewalt am Ende. Also
es ist massiv, vor allem wird immer krasser und immer heftiger und immer größer vor allem. Also diese kleinen Hagelkörner hatten wir ja bei uns selten, bei uns ab und zu mal. Mittlerweile, wenn Hagel kommt, kannst du froh sein, wenn er unter 2 Zentimeter bleibt, sag ich mal.
Die Extremwetterereignisse werden mehr, das ist jetzt so eine Plattitüde, aber es wird so sein. Und sie werden auch, das darf man ja prognostizieren, auch die nächsten 10, 20 Jahre immer mehr. Das hört ja nicht auf.
Nee, natürlich.
Exponentielles Wachstum glaube ich nicht. Hoffe ich nicht. Glaube ich nicht. Aber es wird mehr werden und das ist tatsächlich eine Problematik. Ja.
Lass uns mal zum Eishockey schauen. Ich habe da eine tolle Neuigkeit, die ich wirklich erwähnenswert finde.
Bayerich verlängert.
Kann sein.
Ist so.
ECP, ja. Glückwunsch, aber ich will über den Teich schauen in die NHL und da ist wirklich was passiert, was einzigartig ist in der NHL bis jetzt, was noch nie vorgekommen ist und zwar haben die NHL Seattle Kraken haben Jessica Campbell zur ersten Vollzeittrainerin der NHL gemacht und Jessica Campbell kennt man bestimmt hier in Deutschland auch schon.
Natürlich kennen wir die Jessica.
Weil sie sammelte mittlerweile schon Erfahrung in der DEL bei den Nürnberg Ice Tigers und 2022 bei der deutschen Nationalmannschaft war sie auch als Co-Trainerin eingestellt, war auch schon sehr erfolgreich, hatte jetzt die letzte Saison dieses Jahr, hatte sie in der AHL praktisch
in wo?
in der AHL, in der American Hockey League, also eine unter der NHL, hat sie praktisch ihr Team zur Vizemeisterschaft geführt, was auch sehr erfolgreich war, natürlich ganz klar auch als erste. Das waren ja zwei
Rekorde. Ja, Patrick, die hat einen Titel verloren, so schaut's aus. Und so muss man es sehen.
Ja,
als klar. Gewinner.
Natürlich.
Mit der Gewinnermentalität, welche ich ja nicht in mir habe, aber vielleicht du, müsstest du doch sehen, dass das der erste Verlierer ist. Zweiter Platz ist erster Verlierer. Ja. Punkt.
Aber toll gemacht. Von der Frau werden wir wahrscheinlich noch, bestimmt noch einiges hören. Aber wie gesagt, sie ist jetzt die erste Vollzeit-Assistenztrainerin in der AHL, NHL.
So. Wann glaubst du, dass es beim Fußball soweit sein wird? Wir haben auch tolle Trainerinnen. Das ist
eine gute Frage. Schiris haben wir ja schon,
gell? Ja.
Frauen in der Bundesliga.
Ich würde sagen 2040.
Ich glaube, es dauert gar nicht mehr so lange. Ich glaube, es dauert nicht mehr so lange. Ich würde sagen spätestens...
Zweite Liga vielleicht mal, aber erste Liga?
2028 spätestens bin ich dabei.
Ich sage 2040.
Wir werden es erleben, wenn es den Podcast noch gibt.
Wir hoffen.
Werden wir darüber sprechen. Ja.
Mein Lebenswandel, weiß ich nicht, ob es irgendwie ermöglicht, aber ich tue viel dafür.
Christian, tu mal deine Finger etwas positionieren. Wir haben eine neue Rubrik, die heißt Bekifft, Veranfänger, besoffen oder einfach nur alt.
Warte, weil ich den Jingle noch nicht vor lauter Stress noch nicht eingespielt habe, habe ich aber hier immer noch mein, ich hole das Musikgerät.
Ja, hol mal. Ich hoffe, du findest die richtigen Tasten. Wenn es nicht klappt,
ich richte das Mikrofon aus.
Ist auch wurscht. Fantastisch. Fehlerfrei, Christian. Du hast auf deinem Kinderspielzeug fehlerfrei gespielt. Gratulation zu dieser Leistung.
Live, sozusagen.
Ist schon krass. Und zwar, Christian, in Peiting ist ein schwerwiegender Unfall passiert. Auf der Zufahrt zur B472 Auffahrt hat ein Autofahrer den Gegenverkehr übersehen.
Also vom Peiting kommend, links aufbiegend auf die Umgehungsstraße.
Ganz genau, hat den Gegenverkehr übersehen und verursachte einen wirklich schweren Unfall mit hohem Sachschaden. Jetzt meine Frage, bekifft, Fahranfänger, besoffen oder einfach nur alt? Was glaubst?
Von der Herangehensweise würde ich jetzt schätzen, weil du sagst übersehen.
Übersehen, ja.
Du hast dich schon ein bisschen verraten. Übersehen, sehen ist so eine Alterssache. Sehen, also er ist nicht irgendwie übersehen, würde ich jetzt schätzen, alt.
Ja gut, so alt war er nicht, er war bloß 78. Also
okay, okay.
Gut, trotzdem gute Besserung, ganz klar.
Richtig.
Der Verursacher, der 78-Jährige, hat sich verletzt, wurde ins Krankenhaus
gebracht. Hat er ja auch nicht mit Absicht gemacht.
Natürlich nicht. Ja, das machen ja alle nicht mit Absicht. Genau. Das ist ja das Thema dahinter.
Er konnte ja nicht anders.
Ja. Und wir haben noch eine zweite.
Soll ich nochmal ein Jingle spielen?
Ja, nein, haben wir nicht. Nein, lass gut sein. Wir haben ja,
okay. Ich kann noch. Ich bin voll drin.
Nein, du brauchst nicht. Also,
okay.
Wir haben am
zweiten. Ich würde aber gern.
Ja, mach mal.
Warte.
Alter.
Kannst du ja Mikro ausrichten.
Boah, zweimal danach der fehlerfrei. Das ist schon fast ein bisschen heftig.
So.
Ja, auf jeden Fall wollte am Mittwoch eine 74-jährige Frau, ja scheiße, hab ich ja schon gesagt.
Ich würde sagen, die war alt.
Du hast mir den Jingle jetzt komplett aus dem Rhythmus gebracht. Wir wollten diese Person aus einem Parkplatz ausfahren und ist beim Vorwärtsfahren in der Kreuzung eine langgezogene Kurve gefahren. Kein Mensch weiß warum. Und ist dann mit dem Fahrzeug in den Graben rein, wo sie dann liegen geblieben ist und musste dann aus dem Graben rausgezogen werden, mitten in Seeshaupt. Jetzt stellt sich die Frage.
Die Veranlagung, die Frage an sich, wenn du die jetzt ohne dem Alter gestellt hättest, vielleicht war sie auch zusätzlich noch bekifft. Also an sich würde ich jetzt eher tippen, wobei in dem Alter nicht bekifft, sondern eher besoffen. Ich hätte es, vielleicht kann ich den Zusatz besoffen noch machen?
Den kannst du noch machen.
Aber war sie nicht,
oder? Weil die Ursache ist noch nicht geklärt.
Okay, also ich tippe jetzt noch mal mit auf besoffen dazu.
Ja, das kannst du machen, weil die Ursache noch nicht geklärt ist. Die Frage, die sie da stellte, die hat sich auch die Polizei dann gestellt.
Warum
sie diesen riesen Bogen in der Kreuzung zieht, um auf der gegenüberliegenden Seite in einen Graben zu fahren. Ich sag besoffen oder bekifft.
Ja, ich würde jetzt...
Lass das Alter mal weg.
Ich würde eher unabhängig davon auf besoffen tippen, weil ich weiß nicht, ob der mit 74, da musste schon, ich würde eher dann, also die sind eher dem Alkohol näher wie der, wie den Drogen im Sinne des.
Das ist doch nicht legalisiert. Das kann doch auch sein, dass er jetzt aufgrund von körperlichen Gebrechlichkeiten, Schmerzen einfach sich mal gedacht hat, pfeife ich mal so eine Tüte rein. Also wie gesagt, die Ursache ist ungeklärt.
Okay, wir lassen es offen.
Gut.
Aber lass uns zum Hirschvogel nach Schongau schauen. Er muss Kurzarbeit anmelden in seiner Elektrosparte, weil, warum Patrick? Weil die Elektroautos einfach sich nicht so gut verkaufen. In der Benzinersparte oder in der fossilen Brennstoffsparte oder eigentlich kein Stress. Aber Elektroautos, Patrick, da ist jetzt hier. Müssen 25% oder was es waren. Das ist
natürlich eine Pseudodiskussion, die wir hier führen über
Elektroautos. Deswegen sehen die Mitarbeiter aber anders. Die führen sie ja nicht über Elektroautos. Die führen sie über die Tragik, dass da jetzt Kurzarbeit ansteht.
Es ist ja überall Kurzarbeit. Das Grundproblem, glaube ich, ist immer noch, dass Elektroautos noch viel zu teuer sind. So sehe ich das. Ich habe meine Elektroautos zu einem Zeitpunkt gekauft, wo keiner Elektroauto fahren wollte. Und dann waren natürlich die Preise auch relativ weit unten, muss man ganz klar sagen, weil es auch vom Staat subventioniert war.
Du hast aber auch angekündigt, dass es jetzt günstiger wird.
Ist ja auch günstiger geworden, aber die Leute sehen das nicht. Die wollen immer diese 6.000 Euro vom Staat haben, aber dass die Preise der Autos jetzt massivst gesunken sind, wirklich massivst gesunken sind, zum Teil über 10.000 Euro, das sehen die Leute halt nicht, gell? Aber es ist immer das Gleiche, wenn eine neue Technologie kommt, die fährt am Anfang hoch, dann kommt ein Stopp, fährt runter und dann im zweiten Schwung schlägt es eigentlich immer voll ein. Also das wird auch bei uns so passieren. Es war damals im Diesel genauso. Diesel gab es ja in den 80er Jahren eigentlich nur für Lastwagen und Transporter. Und für PKWs war das ja eigentlich überhaupt nicht vorgesehen. Dann kam, glaube ich, der erste Diesel, der wirklich rauskam, war mit VW.
Du redest GTD. Mit jemandem, der deutlich jünger ist wie du. Also das heißt, ich kenne das nicht.
Der VW Golf GTD hat damals voll eingeschlagen und da hat sich dann eigentlich so der Diesel durchgesetzt und vorher war das auch eigentlich ein Unding, ein Diesel im PKW zum Fahren. Man hat nichts von diesen Vorzügen gewusst. Das ist genauso Elektromobilität, die Leute wissen von diesen Vorzügen noch nichts.
Was ich also sind die Leute schuld, weil sie so dumm sind?
Nein, ich sehe eigentlich die Presse mit in der Verantwortung, weil die Presse immer irgendwelche Lügengeschichten auftischen, die
das ist einfach eine Lügenpresse.
Lügenpresse. Die einfach schon längst widerlegt sind, dass es nicht so ist. Wo ich es immer noch kritisch sehe, ist, wenn Leute jetzt, wie ich jetzt zu Hause, keine Lademöglichkeit haben. Und da gehören natürlich auch in die Städte, ganz klar gehören auch Schnellladesäulen nachher, damit man halt nicht das Auto in 4 Stunden, 5 Stunden volllädt, sondern halt einfach in 20, 30 Minuten. Ich finde, da ist noch viel
zu wenig. Da kann man mal ein Lob auch an Peiting und an die Initiative unserer Verwaltung mit Bürgermeister in Peiting machen. Da kommen jetzt Ladesäulen sind geplant, draußen Stück, am V-Baumarkt in der Nähe, den ich eigentlich gar nicht weiß, wo er ist.
V-Baumarkt
war ich noch nie drin, diesen Rotzladen, ich muss fairerweise sagen. Aber da draußen in dieser Verkehrsinsel, ihr alle wisst ja, wo diese Bude steht, und da kommen jetzt
4 Schnellladesäulen hin.
Das ist eine kluge und gute Sache.
Ich hoffe auch, dass E.ON sich da ein bisschen so zusammenreißt, was die Preise anbelangt und da jetzt nicht voll einschlägt, weil zum Teil Preise herrschen, außer bei Tesla, muss man ganz klar sagen, von über 60, 70 Cent pro Kilowattstunde, wo den Leute wahrscheinlich auch sagen werden, ist mir zu teuer, will ich nicht. Grundlegend gut, aber man muss halt grundlegend gut, aber ich hoffe, dass da die Preispolitik dann doch eher dann pro Verbraucher ist, ja, und nicht hier an die Abzocke geht. Ja, ich finde es zum Teil
wirklich
Abzocke.
Wer macht denn sowas schon,
um
selber Geld zu verdienen? Das machen die doch alle aus eigentlich schon fast humanitären Gründen. Ja, wirklich, das ist die können sich als NGO können sich die eigentlich eintragen lassen, ja, wenn man ganz ehrlich ist.
Das ist fantastisch.
Also da brauchen wir nochmal irgendwie. Wir stellen Gemeindegrund zur Verfügung für das, dass jemand eine Tankstelle bauen kann. Ist auch neu. aber so muss man sehen und es ist halt jetzt eine Förderung einer Technologie, wo wir sehen müssen, ob sie dann sich
durchsetzt.
Behauptet.
Durchsetzt.
Aber bei Hirschvogel hat sie sich nicht durchgesetzt. Jetzt haben wir da Stress. Die Leute finden es nicht witzig, die wo Kurzarbeit haben. Eigentlich bitter, sage ich
sehr
mal.
Sehr bitter.
So. Also ich bin einfach nur so mal als
Also ich unterstütze natürlich die Mitarbeiter von Hirschvogel.
Weil ja, die unterstützen wir alle.
Weil ich natürlich Elektro fahre. Ja? Also damit bin ich ja mit der Unterstützer der Firma Hirschvogel eigentlich dabei. Christian, Hochwasserschutz in Peiting. Wir hatten vor zwei Folgen.
Darf ich noch kurz? Es ist halt diese. Nein, es ist halt diese Diskrepanz, Diskrepanz zwischen dem politischen Willen und vielleicht auch dem europäisch beschlossenen Willen, dem, wo wir ja vor kurzem schon mal hatten, wo wir gesagt haben, Richtig. Okay, Elektromobilität ist eigentlich schon beschlossen, und aber auch der Realität, wie sie gerade stattfindet. Und die zeigt sich nicht nur bei den Aktienkursen, sondern auch dann am Ende runtergebracht, dann auch bei der Beschäftigung der Mitarbeiter. Das will ich einfach nur sagen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das haben wir ja gerade diskutiert. Aber das zeigt dieses Paradoxon in dem Fall.
Das Paradoxon ist auch das, was ich noch ergänzend sagen möchte, ist, dass diese Pseudodiskussion, die wir führen über Elektromobilität, eigentlich nur
Das ist keine Pseudodiskussion.
Einfach nur in Deutschland stattfindet, gell? Wenn man sich mal die restlichen europäischen Länder anschaut, das ist Wahnsinn. Gerade England voraus hat die höchsten Neuzulassungen Elektromobilität. Norwegen ist raus, die fahren schon, glaube ich, fast 70% fahren schon Elektro. Muss man sich mal vorstellen. Holland auch übrigens, Dänemark, die sind alle überzeugt von Elektromobilität. Aber Deutschland hängt halt mal wieder hinterher. Ja, allein schon, dass der Staat nicht selber mal eine Werbekampagne rührt und sagt, das doch gar nicht.
Nein, aber wir leben ja nicht, also diese Firmen leben ja nicht klassisch vom deutschen Absatz. Die leben ja auch vom Absatz ins Ausland.
Aber deutsche Autos verkaufen sich im Ausland halt relativ selten, weil sie halt sehr teuer sind. Gell? Da kommt natürlich China wieder zu tragen oder anderen auch jetzt zum Beispiel Tesla, die auch sehr günstige Autos mittlerweile haben und auch noch wahrscheinlich günstiger werden in der nächsten Zeit. Aber grundsätzlich sind die restlichen europäischen Länder, auch Frankreich zum Beispiel, massivst auf Elektromobilität eingestellt und nur in Deutschland halt wieder nicht, weil alles
super langsam. Ja, aber wie gesagt, die Firma Hirschvogel macht jetzt keine Kurzarbeit, weil Deutschland so
doch
irgendwie konservativ ist in diesem Gedankengang, sondern
doch deswegen, genau deswegen, Christian.
Weil Deutschland nicht der Absatzmarkt ist, der hierbei, glaube ich, ausschlaggebend ist.
Nein, weil Deutschland einfach sagt, wir wollen keine teuren Autos haben, wir kaufen billige. Und wo holen wir sie her? Aus China. Das wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen ändern, dass da ein Preisaufschlag kommt aufgrund der Zölle, die kommen werden. Aber grundsätzlich…
Lass uns über Zölle später sprechen.
Machen wir das noch, ja. Jetzt gehen wir zum Hochwasserschutz, Christian. Wir hatten ja eine Folge, ich glaube vor zwei Wochen.
Die 170. war es.
170.
Wir verlinken sie euch in den Shownotes.
Jetzt gab es einen Zeitungsartikel dazu, der Schongra Nachrichten, wo das Ganze doch wirklich sehr gut erklärt worden ist, worum es eigentlich ging. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal zusammenfassen, Christian, jetzt passt doch wieder alles, oder? Jetzt haben wir doch kein Desaster mehr, demokratisches Desaster, oder? Jetzt weiß doch jeder Bescheid, oder hast du schon mal nachgefragt jetzt mittlerweile?
Ach so, du meinst, weil jetzt die Versammlung mit den Anliegern war, wie es drin steht.
Oder haben alle Gemeindegeräte nachgefragt, sagen wir mal so.
Die 13 Stück, wo da waren.
Warum waren eigentlich bloß 13 Gemeinderäte da bei der Vorstellung?
Ich glaube, dass nur 13 da waren, weil
sie nicht gewusst haben.
Nein.
Sie haben nicht nachgefragt.
Nein, wussten alle Gemeinderäte, es waren alle Gemeinderäte geladen. Aber die Gemeinderäte waren in dem Fall nur Zaungäste, muss man fairerweise sagen.
Also, weil?
Die Veranstaltung an sich möchte ich durchaus an sich loben. Ich finde den Zeitpunkt den falschen und ich finde das Vorgehen ich hätte das gerne zum anderen Zeitpunkt gehabt. Aber wenn man das zum richtigen Zeitpunkt gemacht hätte, ist die Veranstaltung an sich durchaus sinnvoll. Das sind dann, wie gesagt, da waren dann alle Träger der Belange da, die, wo man dann hätte befragen können. Aber wir Gemeinderäte durften ja oder konnten ja nicht befragen, weil wir waren ja im Zuschauerpublikum und haben ja das eigentlich nur.
Ihr habt stillhalten müssen.
Ja, genau. Hast du stillgehalten und hast du das halt angeschaut?
Ja, wären Fragen da gewesen, sagen wir mal so.
Ja, natürlich wären Fragen da gewesen.
Aber werden die jetzt dann behandelt?
Ich hoffe jetzt dann irgendwann mal, vielleicht im Herbst. Also es hat geheißen, im Herbst wird mal eine Sitzung stattfinden. Von dem hoffe ich, dass sie dann stattfindet und dass wir Gemeinderäte dann auch die Möglichkeit haben, uns erstmalig
in der Monarchie
mit diesem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht dann auch mit den fachlichen Fragen, weil wir Gemeinderäte natürlich, das muss man ja auch sagen, andere Fragen haben, wie Grundstückseigentümer, potenzielle Grundstückseigentümer, die ja noch gar nicht wissen, ob das überhaupt kommt oder nicht. Und wir Gemeinderäte haben natürlich andere Fragen. Und die sollten dann da auch mal irgendwie auf den Tisch kommen, natürlich.
Genau. Also für alle, die genau wissen wollen, was da passiert ist oder was nicht passiert ist, lest euch mal bitte den Online-Artikel der Schongauer Nachrichten durch. Oberbegriff Münchner Merkur. Und da wird es alles wunderbar erklärt, worum es da ging und was nicht gepasst hat.
Ja, wir haben es ja auch schon vor 2 Episoden diskutiert und ja, ein Punkt in dem Artikel war hochinteressant. Ich fand ihn auch journalistisch sehr schön ausgearbeitet. Es stand drin, ja, okay, es wissen ja schon ein paar Gemeinderäte, ich habe es ja auch entsprechend schon gesagt vor 2 Episoden, ein paar Gemeinderäte wussten ja anscheinend schon Bescheid. Mhm. Aber halt nicht von individuellen Gesprächen vielleicht, aber nicht doch demokratisch legitimiert. Und jetzt hieß es im Zeitungsartikel, ja, sie haben halt nachgefragt und aufgrund dessen wurde es ihnen gesagt. Jetzt musst du mal sagen, du hast ein Millionenprojekt. Du hast das Millionenprojekt, das so viel Millionen Geld kostet, das du dir eigentlich nicht leisten kannst, was deshalb schon aus dem Haushalt gestrichen wurde. Weil du es nicht leisten kannst, das ist das größte Investitionsprojekt in den letzten
Jahren.
Seit Existenz der Marktgemeinde ist es das größte
Investition,
darf man auch nicht vergessen,
aber nicht so hoch.
Ja. Das ist das größte Projekt, wo jemals angestanden ist in der Geschichte der Marktgemeinde Peiting. Und da passiert eine Änderung und dann wird davon ausgegangen, hättet ihr halt mal nachgefragt. Ja. Ich hätte es euch individuell schon erzählt. Ja. Es ist jetzt nicht so notwendig, dass ich es auf eine Tagesordnung setze oder vielleicht euch das noch im Kollektiv mitteile, dass sich jetzt was verändert hat. Da muss man einfach mal nachfragen. Wenn ich, Patrick, bei jedem Thema jetzt in Zukunft weiß, dass ich nachfragen muss, weil ich davon ausgehe, dass die Verwaltung mit dem Bürgermeister das nicht von sich aus aufarbeitet, weißt du, wie oft ich dann nachfragen müsste?
Aufarbeiten ist ein gutes Wort, ich würde sagen, nicht auf die Reihe bringen.
Patrick, ich frage da nach wie vor nicht nach. Ich setze es nach wie vor voraus.
Ganz genau.
Ich setze es nach wie vor voraus, dass wir als Marktgemeinderäte informiert werden. Und ob es das größte Projekt in der Geschichte von Mark Peiting ist oder ob es auch nur ein kleiner Teil ist. Hm. Ich setze es nach wie vor voraus.
Ja.
Und ich nehme es nicht an zu sagen, hätte jetzt mal nachgefragt. Ich habe sogar mal nachgefragt, wo dieser Aktionismus aufgrund von dem Hochwasser begonnen hat, den ich ja, wie gesagt, nachvollziehen kann, habe ich ja gesagt, okay, was ist denn überhaupt los? Wo sind wir denn? Dann hat der Bürgermeister ja gesagt, ja, ihr wisst doch Bescheid. Das war in dem Fall, muss man fairerweise sagen, auch eine Lüge.
Kann man
sagen. Weil er jetzt im Nachgang gesagt hat, ja, er hat ja gesagt, Herr Lohri hat nicht nachgefragt. Also er wusste, dass es ich nicht weiß. Und dann sagt er, ja, Sie wissen doch Bescheid.
Es waren ja auch mehrere Gemeinderäte, die nicht darüber Bescheid
wussten. Also aber er hat gesagt.
Wahrscheinlich hat das nur der CSU gesagt und nicht den anderen Fraktionsmitgliedern.
Vollkommen richtig.
Gemeinderäten.
Aber in der Gemeinderatssitzung hat er gesagt, ihr wisst doch Bescheid, dass es so und so ist. Mhm. Ja, war halt, das Wort Lüge ist vielleicht etwas falsch. Er hat es vielleicht in der Sitzung ist man auch immer ein bisschen angespannt und dann hat er es halt einfach falsch formuliert. Nennen wir es mal so.
Oder einfach vergessen.
Vergessen, dass er es nicht allen gesagt hat.
Ja, genau.
Man darf ja nicht immer so hart sein. Es menschelt ja auch überall. Und jeder ist immer so ein bisschen unter Druck und da hat er halt einen Fehler gemacht. Hm, und der ist zu heilen. Mal schauen, wie es noch ausgeht.
Lass uns auch ein neues Thema anfangen, Christian. Ja. Und zwar, was mir aufgefallen ist, und ich kann damit mich überhaupt nicht anfreunden, ist, dass Werbung wird immer dicker.
Also, Werbung wird fetter, oder was?
Ja, ich sage jetzt mal, die Gillette-Venus-Werbung, wo dann einfach so ein Rasierer, den man halt für den Intimbereich benutzt oder so. Und das finde ich schon, ich weiß es nicht,
Du wartest eigentlich so ein Halbporno. Wenn du in Intimrasierer, Rasur,
wenn dann die Always-Werbung, ja, wo die etwas beschlagenere Person da auf dem Eis tanzt, wo er echt sagt so, ich will gar nicht wissen, wie die Unterhose ausschaut. Da denke ich mir einfach, muss das sein, Christian? Muss das sein? Ich weiß ja, ich bin, es ist doch ist gleich wie mit der blöden Seitenbacher-Werbung, ja? Wenn die Seitenbacher-Werbung im Radio kommt, dann schaltet man eigentlich aus oder weg, weil man kann dieses blöde Seitenbacher, das mag kein Mensch hören. Und genauso, ich finde, ich weiß nicht, warum man das jetzt so macht, dass man...
Ja, das, ich finde es unterschiedlich, weil Seitenbacher-Müsli, Radio-Werbung schon...
Gibt es auch im Fernsehen,
Seitenbacher. Ja, mittlerweile. Ja. Aber früher war Seitenbacher-Werbung im Radio... war eigentlich der Punkt für Authentizität.
Authentizität, ja.
Dann machen die weg.
Ja, ich mach's einfach weg. Ja.
Authentizität. Authentisch, Authentizität. Ich übe da echt schon lang dran an dem Wort.
Kann man auch mal üben. So. Aber mal ganz ehrlich, findest du das sowas jetzt sehr so, dass du sagst, wenn dir jetzt diese Venus-Ding da benutzt, wo du überhaupt kein Fuß mehr siehst, sondern bloß noch irgendwie so ein Meter auf Meter Fleisch.
Und das ist ja Metzger-Werbung.
Und, oder auch diese Always-Werbung, wo dann auf dem Eis tanzt, wo ich sagte, man kann sich bestimmt schön bewegen, aber ich finde einfach, fühle mich dazu jetzt nicht angezogen, dass ich mir jetzt das zu Ende anschaue oder dass ich sage, ich fühle mich jetzt dazu befähigt, also, noch mehr davon zu kaufen oder so.
Also wieder ernsthaft zu werden, Seitenbacher-Müsli hat doch seine Originalität, um das Wort mit dem Authentischen nicht mehr erwähnen zu müssen, dafür gesorgt, dass es überhaupt so erfolgreich wurde.
Ist es denn erfolgreich?
Es scheint mir so. Ich glaube schon. Und ich glaube, dass sich die Werbemacher natürlich ihr Zielpublikum aussuchen und sagen, okay, mittlerweile ist die Gesellschaft einfach immer fetter geworden. Und aufgrund dessen muss ich jetzt die Dicken ansprechen. Was ja auch nicht schlimm ist. Man muss ja auch, wie viele Leute in unserer Gesellschaft sind denn im Body Mass Index in Ordnung?
So. Wir sind nicht in Amerika, Christian.
Ja, aber bald. Vielleicht gibt es einfach aufgrund des Zuckerkonsums, hatten wir auch schon mal diskutiert. Die
Lebensmittelindustrie liegt ja voll drin, ganz klar.
Ja, also, die sind erfahren schon sehr auf der einen Seite macht man die Leute dick aufgrund von dem Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, und dann machst du Werbung für Dicke. Also was ich damit sagen will, ist, dass es natürlich zielorientiert ist, diese Werbung. Und dass sie davon ausgehen, dass sie natürlich mehr Leute erreichen, wie wenn sie immer nur überdurchschnittlich schlanke Personen Stelle haben.
Sie müssen ja die größten Panzer, die in Deutschland rumlaufen, hernehmen. Das verstehe ich nicht. Ja, also
ja.
Na, ich verstehe es nicht. Also ich kann mich überhaupt nicht identifizieren.
Aber du identifizieren brauchst du dich ja auch nicht, weil du bist nicht das Zielpublikum. Und das Zielpublikum hat sich vielleicht so weit verändert, dass sie sagen müssen, okay, wir haben vielleicht mehr, klingt jetzt wirklich blöd, aber vielleicht... Oder vielleicht hat sich auch die Werbestrategie verändert. Mehr korpulente Personen, die sich dann identifizieren können mit dieser
Panzer.
Person, wie du Panzer sagst zum Beispiel, um dann einen höheren Absatz zu erzielen. Weil wenn er jetzt eine schlanke Person vielleicht tanzen würde, dann würde sich der Großteil der deutschen Frauen nicht mehr, würde dann sagen, okay, da komme ich nicht klar, weil ich bin ja eher übergewichtig.
Ich weiß,
das war jetzt maximal fies und das war jetzt sowas von richtig heftig. Stimmt auch nicht, aber es war maximal provokant, um einfach die These des zielorientierten Werbungmachens auf die Spitze zu bringen. Verzeiht es mal bitte.
Auf die Spitze treiben es übrigens auch die deutschen Fans. Wir schauen zur EM, Christian. Wir sind raus. Ganz bitter, dieser nicht gegebene Elfmeter. Wir haben es uns zusammen angeschaut. Ganz, ganz, ganz bitter.
Es war einfach der Versuch, diese Werbestrategie zu erklären. Es war nicht meine Meinung. Ja. So, das wollte ich nur sagen. So, EM, was?
Ja, es wurden 10 internationale Schiedsrichter befragt und 9 haben gesagt, ein klarer Elfmeter.
Patrick, ich bin immer noch angepisst.
Ich bin super angepisst. Ich bin
immer noch angepisst. Wir wurden
betrogen, beraubt
um ein EM-Finale, eigentlich um den EM-Titel, muss man einfach so
eigentlich
sagen.
Eigentlich ja. Von so einem kleinen Engländer. Englischen Pisser.
Ja, von einem Engländer. Ganz der klar. Hat es doch kommen sehen, dass wir gegen sie spielen würden. Wobei, das hat er wahrscheinlich eher auch nicht kommen sehen, weil so wie die Engländer bis dahin gespielt haben, hätte er davon ausgehen müssen, dass sie ausscheiden. Aber Nein, dieser Handelfmeter, der nicht gegeben wurde, ja, ist einfach
ein Drama.
Ja, und es nervt mich auch wieder, weil es irgendwie die Glaubwürdigkeit von diesem Sport so ein Stück weit nimmt.
Natürlich.
Du hast so viele Handelfmeter, die wegen viel weniger gegeben wurden, auch schon für Deutschland. Und dann fragst du dich irgendwann.
Die Fairness. Ich finde, da ist die Fairness raus. Die Frage ist, warum haben wir denn überhaupt die VARs? Da sitzen die, er hätte ja einfach nur nochmal zum Bildschirm gehen müssen und sagen, ich schaue es mir nochmal an. Ja, und dass dieser Verteidiger von Spanien mit beiden Beinen am Boden steht und vor allem, es war ja ein Schuss aufs Tor. A shoot on
target. Ja gut, das unterscheidet man nicht in dem Fall. Doch, bisher zumindest nicht.
Doch,
beide Nagelsmann sagt ja,
aber beide Beine am Boden. Nicht. Und vor allem, es war ein gezielter Schuss aufs Tor. Es war ja nicht eine Flanke, die reinkommt, die von der Schräg, wo du sagst, da geht es nicht direkt aufs Tor, sondern der war direkt geschossen aufs Tor und es wurde nicht gegeben.
Nein, und er hat die eine Hand auch schon weggezogen, die andere nur nicht. Und im Endeffekt ist es eine Vergrößerung der Körperfläche.
So also schaut es aus.
Man muss,
ja, wir haben hier fachkundiges Publikum. Ja, ja, man merkt schon.
Man muss,
wir sind voll drin.
Also jeder, der die Elfmeter der letzten, Handelfmeter der letzten 10 Jahre im Blick hat, und die haben wir alle im Blick, der muss sagen, das war ein Elfmeter und das ist einfach Unverschämtheit.
Und muss man auch dazu sagen, es war einer der besten Spiele der bis jetzt gezeigten
EM. Ja, das stimmt allerdings. Also es war tatsächlich ein sehr gutes Spiel, es hat Spaß gemacht.
Absolut Endspielcharakter gehabt und das, was jeder vorausgesagt hat. Es gibt übrigens eine Online-Petition, gab es, in denen schon 500.000 Bürger unterschrieben haben, um das Spiel zu wiederholen.
Das waren Spanier.
Das ist sehr schön. Waren Spanier?
Ja, es waren alle Spanier, die das unterschrieben haben.
Ja, bestimmt. Ganz bestimmt. Ja, Kroos ist jetzt in Rente geschickt worden sozusagen. Jetzt kommen wir mal da auf den fachlichen Bereich zurück. Wer soll denn der Nachfolger von Kroos werden? Wer steigt denn in die großen Fußstapfen eines Kroos. Mittelfeldspielers Toni Kroos?
Ja, die Fußstapfen sind ja so, dass sie erst vor kurzem geschaffen wurden. Das ist ja auch eine Sensation.
Ja, die wurden ja vorher schon geschaffen, weil Toni Kroos gesagt hat, er hört definitiv auf. Also muss man ja auch schon.
Sie wurden geschaffen, weil er erst seit kurzem wieder spielt.
Ach so, meinst
du? Und mir erst seit kurzem wieder feststellen, dass Toni Kroos im Mittelfeld eine so große Notwendigkeit fürs deutsche Spiel hat, dass wir so eine Rolle wieder brauchen. Wir brauchen jemanden wieder im Mittelfeld, der koordinieren kann. Diese Feststellung finde ich sehr gut. Ich gehe davon aus, dass sämtliche Alternativen die direkte Rolle von ihm nicht erfüllen können, sondern halt, dass das Spiel sich aufgrund dessen schon ändern wird, weil den gleichen Spielcharakter wie Toni Kroos findest du halt nicht. Du kannst nicht 1:1 ersetzen. Also du wirst dein Spiel immer ändern müssen aufgrund der Spielercharaktere, die kommen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es zwei Leute im Mittelfeld sind, die diese Rolle in anderer Form wahrnehmen.
Ja.
So.
Ich habe da auch einige Spieler im Augenschein. Zum Beispiel, schauen wir mal, Angelo Stiller vom VfB könnte diese Rolle einnehmen.
Ja. Ja.
Ist jetzt nicht in der WM berücksichtigt worden, aber laut Nagelsmann hat absolutes Potenzial dazu. Wir hätten Alexander Pavlovic vom FC Bayern, der jetzt natürlich nicht mitgefahren ist aufgrund der Mandelentzündung. Oder Pascal Groß, aber der ist ja auch schon, glaube ich, 32 oder 33.
Also 34 die ersten zwei könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, nicht in genau dieser Rolle wie Toni Kroos, weil Toni Kroos auch schon.
Der Fußball verändert sich ja. Und
ja.
Toni Kroos ist ja noch so der, ich sage mal, der ältere Schlag des Mittelfeldspielers, der.
Der hat sich eingespielt, nennen wir es mal so.
Ja,
der hatte sich eingespielt.
Das Spiel ist
und
ja
der hat direkt reingepasst, ja, genau. Und solltest du, so einen prägenden Spieler hast du zurzeit nicht, der das Spiel wieder so an sich reißt. Also musst du das, ja, wieder ein Stück weit neu finden. Klingt blöd, aber.
Ich finde auch, Nagelsmann war jetzt nicht fehlerfrei in meinen Augen. Ich weiß nicht, warum er Emre Can raus hat und hat Anrecht reingewechselt.
Authentizität.
Und hat sich jeder gefragt, was macht er denn jetzt? Weil das hat ja bis dahin alles super funktioniert mit Emre Can. Ich weiß gar nicht, wieso der das gemacht hat. Fand ich jetzt wirklich als Fehler, weil, wie gesagt, war gar nicht nötig. Ja, die anderen Wechsel, die er gebracht hat, waren fantastisch. Mhm. Aber mit Andrecht raus und.
Ja, da musst du zu den Engländern
schauen. Rein und Emre Can
raus. Da musst du zu den Engländern schauen, wie die mittlerweile wechseln. Bisher wurde er kritisiert.
Ja.
Und mittlerweile
aber es waren auch
wechselt Gerüchte, er wie ein junger Gott.
Es waren noch Gerüchte in dem Spiel nach der zweiten Halbzeit.
Sind wir bei den Engländern jetzt?
Dass er weiter den Stil weiterverfolgen wollte, diesen Defensivstil, den er eigentlich ausgegeben hat. Und die Spieler fast Revolution gesagt haben, nee, wir wollen offensiv spielen. Was sie dann auch einen Teil gemacht haben. Du hast gesehen, die haben richtig offensiv gespielt und haben auch gut gespielt, muss man ganz klar sagen. Haben sie eigentlich nicht schlecht gemacht. Aber Holland war aber auch extrem schlecht. Das war eines der schlechtesten Spiele von Holland.
Holland ist auch nur so schlecht, weil der Gegner halt so gut war. Mhm. Das muss man auch so sagen. Also England hat überrascht dann im letzten Spiel. Lass uns schnell drüber gehen.
Ja.
Was haben wir noch für Spiele gehabt?
Welche, was, wo, wie, wer? Wo bist du jetzt?
Bei der EM.
Welche Spiele? Deutschland, England, Holland.
Ein Spanien hat dann nochmal gewonnen.
Ja.
Genau. Und jetzt sind sie im Finale.
Genau.
So, zack.
Ja.
Okay, wer gewinnt?
Also, es ist ja fast schon tragisch, gell?
Ich habe einen klaren Favoriten.
Ich habe auch einen Favoriten und der ist Spanien.
Ich habe England.
Aber
ich glaube, dass England gewinnt.
Ich hoffe natürlich alle, dass England gewinnt, keine Ahnung warum, aber ich glaube, ich bin doch für Spanien. Ja, also dann haben wir zumindest können sagen, wir haben gegen den Europameister verloren. Ja,
aber ich glaube, dass tatsächlich von der Dramaturgie her England gewinnt. Es klingt blöd, aber mein
letzter Titel war Wembley, ja.
Ich glaube, dass sie gewinnen.
Letztes Jahr schon im Finale, vor drei Jahren im Finale gewesen, der EM. Und wird sich zeigen.
Was sagst du zur Pressekonferenz von Nagelsmann zum Abschluss des EM-Debakels?
Ja, sehr gut. Ich fand die super, auch menschlich und
Nagelsmann hatte gesagt, dass wir Deutsche von dieser EM, also ich übersetze es jetzt frei raus, von dieser EM-Euphorie und von diesem Zusammenhalt den auch in den Alltag übertragen sollten, weil bei uns nicht alles so schlecht ist, wie es immer geredet wird. Und wenn jeder jedem ein bisschen hilft, vom Hecke schneiden bis zum Rasenmähen, jetzt übertrieben gesagt, dann ist dieses Land so wunderschön, dass es eigentlich keinen Grund gibt, Nazis zu wählen.
So schaut's aus.
So.
Und fand jetzt auch sehr gut, wie
er... Nazi wählen hat er nicht gesagt, aber er hat es
gemeint.
Gemeint, ja, und da hat er recht.
Und ich fand es allgemein sehr schön und es wurden auch, wie gesagt, von anderen Ländern wurden wir als Fans und auch als Deutschland wurden wirklich super wahrgenommen und als fair, als tolles Land, ja, beschrieben von allen Fans, die hier waren. Es gab keine Beschwerden, nix.
Außer die Deutsche Bahn, aber das wissen wir selber.
Hast du Özil gesehen, nachdem Holland Özil abgeschossen hat? Also Türkei, saß neben Erdogan in der Loge oben, also ich weiß nicht, der Typ hat nicht alle Tassen im Schrank, oder? Der ist für mich doch komplett, ich habe keine Ahnung, dass der sich zu diesen
Despoten,
ja, da so zuwendet und fand die ganz schlimm. Das fand ich eigentlich das mit einer der schlimmsten Fernsehsequenzen, die es gegeben hat, wo dann, er wurde auch nicht gezeigt, Erdogan, das ganze Spiel nicht, außer zum Schluss, ja. Und
das ist wie bei Flitzer.
Ja.
Also Erdogan ist wie so ein Flitzer, den du halt nicht zeigst.
Ja.
Wenn Flitzer bei auftauchen, die zeigst du ja auch nicht, weil die irgendwelche Botschaften haben, die UEFA nicht will. Und ähnlich ist es bei Erdogan, der hat auch Botschaften, die wo vielleicht zumindest keiner in Europa will.
Nee.
Und zu Recht.
Ja. Tour de France, hast du was da verfolgt?
Ja, das war mein Einhangeln dann. Es gibt nichts Befriedigenderes, Patrick, wenn du Radfahren warst, total vollgeschwitzt bist, heimkommst. Du kannst ja nicht sofort in die Dusche, weil du ausschwitzen musst ein bisschen, trinkst ein Wasser. Ich persönlich esse dann meistens noch einen Magerquark mit Apfel drin, weil du musst irgendwie die Proteine irgendwie schauen, dass du zu dir nimmst, dass es nicht an die Muskeln geht, wenn du vor allem auf nüchternem Magen radelst. Und
Tour de France wieder zurück.
Dann setze ich mich vor den Fernseher und schaue Tour de France, nachdem ich komplett fertig vom Radeln komme.
Ja, du kannst mitleiden, gell? Du fühlst mit.
Ja, das ist schon.
Ja,
wenn du Tour de France anschaust und vorher nicht Radeln warst, dann hast du irgendwie so ein schlechtes Gewissen und denkst da, vielleicht sollte man selber auch mal Sport machen. Aber wenn du gerade vom Radeln kommst, und das ist immer, die kommt zu so einer geilen Zeit, so irgendwo Zieleinlauf, 17:30 Uhr, irgendwie, du warst vorher Radeln, kommst um 17 Uhr heim oder um 16:30 Uhr und schaust dann, machst den Fernseher an, schaust an und sagst,
Die vorigen 8 Stunden hat man gar nicht mitbekommen, gell?
Genau. Und sagst, okay, Zieleinlauf, jetzt haben sie nur 30 Kilometer oder 40 und dann schaust du das
Obwohl
an.
Obwohl das einfach das Langweiligste
ist. Wunderbar. Wunderbar.
Wenn es die Bergetappen reingehen, sind eigentlich die Bergetappen die entscheidenden.
Ja, die kommen jetzt erst.
Ja, ja.
Die kommen jetzt erst.
In Deutschland ist raus heute, gell, habe ich mitbekommen.
Zweimal Platz 3 und einmal heute Platz 3 und Platz 5.
Und der ist gestern schon gestürzt auf die linke Schulter und heute gestürzt auf die rechte Schulter. Der hat alles bloß noch Fleisch offen und musste jetzt aufgeben heute, habe ich mitbekommen. Ich weiß aber nicht, wer es ist, weil ich...
Da kann man wohl Dritter zum zweiten Mal.
Nicht verfolgt habe, leider.
Und nein, es verfolge ich gerne. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass mein Fernseher, den ich ja extra zur EM hochgeholt habe, jetzt wieder in den Keller kommt und ich jetzt dann auch nicht mehr Tour de France schaue. Und ja, der Fernseher
Olympia,
wieder.
Olympia kommt doch jetzt, Christian.
Nein, nein, es gibt immer einen Grund, aber der kommt jetzt weg wieder. Der kommt jetzt also wieder in den Keller gestellt.
Man könnte jetzt eigentlich so die Gründe durchziehen bis Dezember.
Ja, ja. Nein.
Schaust du Olympia?
Wenn ich einen Fernseher oben hätte, ja.
Du kannst ihn am 22.
Ja, ich kann durchziehen, von der Tour de France bis, bei Eurosport wird schon mal eingeblendet, noch 15 Tage bis zu den Olympischen Spielen.
Wann endet die Tour de France? Wann ist die zu Ende? Weißt du das?
Ich würde sagen, so in eineinhalb Wochen, zwei Wochen endet
die. Ist ja interessant, weil, Paris-Einlauf und dann auch Olympia in Paris. Also das wird auch spannend, wie sie das managen wollen. Keine Ahnung. Endet die überhaupt in Paris? Ich habe gar keine Ahnung. Ich bin da überhaupt total überfragt. Bin immer so geflasht von der EM, dass sie einfach
Tour de France macht schon Spaß. Mhm. Macht schon Spaß, aber wie gesagt, sie macht Spaß, aber sie verschwindet jetzt wieder, weil ich den Fernseher wieder wegräume.
England-Wahlen, hast du die mitbekommen? Hast du jetzt mitbekommen? Hat jeder mitbekommen. Also das ist ja...
Ja, haben wir ja schon gesagt, dass das eine Sensation werden wird, hoffentlich. Und auch glücklicherweise
geworden ist.
Ja, jetzt haben wir endlich mal die Konservativen.
Und auch noch eine große Liebesbekundung der Engländer an die Ukraine, der neuen Regierung. Die militärische Hilfe soll massiv ausgeweitet werden und vor allem beschleunigt. Das, was Deutschland auch braucht, will England jetzt umsetzen und sagen, wir wollen es auf alle Fälle jetzt beschleunigen, das ganze Thema, dass da nicht so lang rumgeredet wird. Und die Einstellung ist gut, ja, passt, finde ich absolut.
Nein, ist vernünftig. Gut,
ja, absolut. Ja.
Also passt. Und ich hatte letzten Podcast gesagt, dass mich so das Erbeben der Macht, habe ich gesagt, so wie es formuliert, mich so ein bisschen beschleicht mit Frankreich und Amerika. Und aktuell beschleicht mich nur noch Amerika, und auch nur so ein bisschen noch, weil Frankreich sich echt am Riemen gerissen hat. Und nicht rechts gewählt hat.
Ja gut, es wurden ja alle
schon
die ganzen Parteien eigentlich keine Chance haben rausgenommen mit der Aufforderung, die Partei von Macron zu wählen oder halt die Linken, gell, die Linken sind sie dann gewonnen.
Aber
Rassemblement National ist auf Platz 3 runtergefallen.
Genau, gell? Und das ist schon stark. Da muss man auch den Franzosen mal wieder Respekt zollen, hätte ich so nicht erwartet. Ich hätte gedacht, Macron hat sich komplett verzockt. Habe ich das letzte Mal auch gesagt.
Gefallen hat er sich trotzdem nicht getan.
Er hat sich keinen Gefallen getan, aber er hat das Land auch nicht den Rechten überlassen. Und das ist was sehr Positives. Und wenn er es den Linken überlässt, dann ist ja schon mal gut.
Wir werden erleben, was da jetzt passiert. Und lass uns mal zu Orban schauen. Orban bereist Russland, bereist China.
Orban als neuer Vorsitzender
des Ratsvorsitzender
Europäischen Rates, genau. Ja. Was eigentlich so ein, wie soll man sagen, so ein Ehrenamt ist.
Ohne diplomatische Vorbereitung.
Ohne diplomatische Mission, ja. Eigentlich, oder also legitimierte Mission. Ja. Das ist der gleiche Blödsinn,
so mit seiner Propaganda, ist ein 6-Millionen-Land, mit seiner Propaganda kommt er da an, sagt dem Motto, schau, ich hab's probiert, ja, hilft ja nichts, gell.
Ich war neben Putin gestanden.
Kommt er zurück und sagt, er kommt mit den Hinweisen zurück, wir können Putin nicht besiegen und darum wäre es vielleicht doch nicht schlecht, wenn wir einlenken so ungefähr oder aufhören zu liefern. So, das war diese Propaganda-Nachricht, die er verlauten hat lassen, so im Hintergrund, ja, was so rausgesprochen hat aus dem, was er gesagt hat. Er will echt sagen, Alter, du bist der letzte Trottel hier in Europa, ja, und reist rum und versuchst hier den großen Macker zu machen, was ja oberpeinlich ist. Er ist ja dann nach Zelensky ist er nach Russland. Und Russland ist er nach China.
Nein, nicht nach Zelensky, Putin.
Er ist erst Zelensky und dann zu Putin. Ist er nach China. Erst
Putin, dann Zelensky.
Ich glaube, es war andersrum.
Ich mache gerade den beiden.
Habe ich schon wieder vergessen.
Den fand ich witzig.
Der war jetzt nicht schlecht, ja. Der war jetzt echt nicht schlecht. Aber okay. Er macht sie damit echt nur zu den Deppen der Russen, also wie gesagt, auch der Chinesen, ist einfach lächerlich, was er da durchgezogen hat.
Nein, wobei Budapest so eine schöne Stadt ist. Also da sollte er. Ja, aber Scholz war ja noch zur Einordnung von ihm vor Ort, aber es hat wohl nichts genutzt.
So. Also maximal lächerlich. Aber wir kommen nachher nochmal zu Orban zurück.
Lass uns zur NATO. NATO schauen. NATO-Gipfel war würde ich behaupten, zum neuen Kalten Krieg führt,
ja.
Aufgrund der Stationierung,
ja,
der Raketen bei uns auch in Deutschland. Das wird, ich glaube, das können wir jetzt noch gar nicht abschätzen, was das für eine
75 Jahre NATO.
Ja, und war jetzt keine Sektknallveranstaltung, sondern es war eine Knallveranstaltung. Und ich möchte behaupten, dass wir es jetzt noch nicht einordnen können, was das in 10 Jahren außenpolitisch mit uns macht, was wir da jetzt.
Ja, gut, das
ein Stück weit Not macht.
Ja,
weil wir jetzt hochrüsten. Wir rüsten jetzt an den Grenzen wieder hoch. Und das hatten wir. Ja, gut, jetzt.
Aber Kaliningrad ist voll mit Atomraketen, darf man auch nicht vergessen, die uns jederzeit erreichen können. Was wir machen, ist einfach nur Stärke zeigen. Und das ist das Einzige, was Putin versteht.
Ja, ja, genau. Und das ist ja diese Art zu sagen, okay, der eine macht was, wir machen was und wir gehen ja nicht in Verhandlungen. Ich sage jetzt nicht, dass es klassisch falsch ist. Ich sag nur.
Ich weiß, was du meinst.
Ich sag nur, dass das uns in eine Lage versetzt, wie damals im Kalten Krieg, wo wir jetzt auch hochrüsten, beide Seiten, und dass das noch viel, viel uns Christian. Näher zu einem Punkt führt, der mit Kleinigkeiten zur Eskalierung führen kann.
Ja, aber das ist ja auch genau dein linksversüfftes Verständnis und Einstellung, die du hast, die dafür immer wieder auch wie Wagenknecht dafür steht, sagt dem Motto, keine Waffen, kein Krieg, viele Waffen, viel Krieg. Und das stimmt so nicht. Das stimmt nicht gegen Russland.
Das habe ich nicht gesagt.
Russland, ja, aber das ist so der Gedanke, den du hegst, der dahinter
nein,
steckt, den
das,
du
gerade getroffen hast. Nein, ich sage, das stimmt so nicht. Ich hab ja auch gesagt in dem Kontext, ich sage nicht, dass es schlecht ist und ich sage auch nicht, dass es falsch ist. Ich kann es nur bedingt einordnen, aber es wird uns dramatisch verändern in unserer außenpolitischen Art mit Russland in den nächsten 15 Jahren.
Das war ja schon bei dem Einmarsch beide schon klar, dass das passieren wird.
Also nee, das war so nicht klar.
Hallo.
Es war nicht klar, dass wir jetzt wieder neue Raketen bei uns stationieren und dass sich das hochschaukelt und dass wir es hochschaukeln lassen. Das sind wir schuld.
Leider ist Russland sehr primitiv in der Denkweise. Wenn wir nachgeben, fühlt sich Russland nur bestärkt und macht weiter. Das ist ja genau der Punkt. Und du kannst eigentlich Russland nur entgegentreten durch Stärke und auch den Verlust zu erfahren, verloren zu haben oder nicht weiterzukommen. Nur so kannst du Russland aufhalten, weil sie einfach eine sehr primitive Denke in der Art und Weise haben, wie sie versuchen, ihr Land zu regieren oder auch die Leute zu unterdrücken mit allem, was dazugehört. Das ist leider so. Und wir haben uns ja nicht das ausgesucht und zu sagen, wir wollen das jetzt so, weil wir müssen ja einfach so handeln, Christian. Und das ist ja nichts anderes als Stärke zu zeigen.
Ich halte ja immer wenig für alternativlos. Also ich glaube ja schon, dass man das auch hätte umgehen können. Jetzt ist es so.
Ja. Dann Biden war ja auch wieder vorn dabei bei den Reden und hat dann auch Zelensky begrüßt und ihm das Wort übergeben mit Präsident Putin. Hat ihn als Präsident Putin.
Das ist echt so mittlerweile.
Wieder mal ein Aussetzer gehabt, was natürlich zu hörbaren Atemzügen unter den NATO-Verbündeten geführt hat. Ja, also das war
nicht nur bei den NATO-Verbündeten, auch bei seiner demokratischen Partei in Amerika. Sehr viele Atemzüge.
Meine Damen und Herren, Präsident Putin spricht jetzt.
Dann hat er das Rednerpult verlassen, um dann festzustellen, aufgrund der Gesichtsausdrücke der anderen, irgendwas war da falsch.
Ja.
Es war gar nicht Putin, es war Zelensky.
Präsident Zelensky. Er sagte, ich bin so drauf konzentriert, Präsident Putin zu schlagen. So, es war sein Versuch, den Fauxbach zu erklären. Und dann hat nur Zelensky gesagt, ich bin besser. Und daraufhin hat dann Biden wieder gesagt, du bist verdammt viel besser.
Ja, aber ich mein, das liegt einzig und allein, würde ich sagen, seine Vizepräsidentin Trump hat ihm das einfach eingeredet.
Das war das nächste, gell? Eine Abschlussrede.
Oh. Ja, was ist denn da sagen? Patrick, also George Clooney hat in New York Times oder wo es war, einen Artikel veröffentlicht, wo er gesagt hat, okay, Biden tritt einfach zurück, du bist nicht mehr der Mann, der du warst, wo ich dich damals unterstützt habe. Der ist ja ein glühender Demokrat, ja.
Ein Verfechter der Demokratie und alles dazu gehört.
Und sagt, du bist auch nicht mehr der, wie du vor 2 Jahren warst. Du bist halt jetzt einfach durch. Mhm. Das ist die Kurzfassung auch wieder davon. Und George Clooney sieht so gut aus, dass man ihm das glauben kann.
Ja, immer schön geföhnt, gell?
Mein Gott, sieht der Mann gut aus.
Immer noch, gell?
Das glaube ich.
Also da wird man echt neidisch, gell?
Da wirst du echt neidisch. Wirklich.
Aber so ein Arschloch. Aber
kann dann irgendwie mal fett werden oder so.
Also die Leute, die es nicht mitbekommen haben, was Biden da gesagt hat noch zum Schluss über Kamala Harris, da hat ein Journalist gefragt, wie er denn die Chancen sieht von Vizepräsidentin Kamala Harris, den republikanischen Herausforderer Donald Trump zu schlagen, sagte er, sehen Sie, ich hätte Vizepräsident Trump nicht als Vizepräsidentin gewählt, wenn ich nicht denken würde, dass sie das Amt des Präsidenten qualifiziert ist. Ich meine, dass Trump ein Pussy ist, wissen wir ja schon immer, gell? Aber ich finde, das hat er mit Absicht gemacht, glaube ich. Das hat er einfach, ich glaube, das war gar kein Versprecher.
Ja, das ist schon, weißt du, also er hatte ja immer schon Versprecher.
Ja,
aber
ich weiß, das war schon immer so.
Mittlerweile schaut halt auch jeder drauf und ich bin davon überzeugt, dass er das nicht durchhalten wird, habe ich das letzte Mal schon gesagt, und wenn ja, dann verlieren sie die Wahl.
Ja.
Das ist so einfach, würde ich sagen, ist es. Was sagst du? Ist es so einfach?
Oder? Als was?
Das Dialekt.
Ja.
Ist es so einfach?
Was denn?
Entweder er tritt zurück, macht den Weg frei, oder die Demokraten verlieren die Wahl. Mit Abstand.
Was ja gar nicht, dazu muss ich sagen, Christian, was ja gar nicht bewiesen ist. Trump hat wirklich minimalst dazugewonnen.
Ja, 2-3%.
Maximal. Ja. Man spricht hier von 0,5-1%
dazu. Und der Großteil der Amerikaner hat sich auch noch nicht entschieden.
Ganz genau, weil
wird gesagt.
Alle Umfragen, die jetzt laufen, sind komplett irrelevant, weil USA sich immer kurzfristig entscheidet und nicht schon im Vorfeld.
Deswegen frage ich dich ja. Und aufgrund dieser...
Ja,
dieser
und da Trump noch nicht gewählt ist und Biden noch nicht weg ist, ist die Frage sehr schwer. Wir haben ja das letztens schon beäugelt, wo ich sage, also wenn jemand eine Chance hätte, ja, wenn jemand eine Chance hätte, es geht ja auch
nicht. Wobei, fokussiert sich eher auf Kamala Harris, muss ich fairerweise sagen.
Das Grundproblem, was gerade herrscht, ist, Christian, in den USA, ist, dass die Sponsoren sich auf Biden und Clooney und Harris eingeschossen haben. Ja, so, das heißt, die ganzen Gelder sind für andere Kandidaten gar nicht da und gar nicht ausgelegt. Es ist auch wesentlich schwerer, auf einen anderen Kandidaten zu setzen jetzt, und weil diese ganzen Gelder nur auf diese zwei ausgelegt
das
sind.
Das ist doch das, was ich das letzte Mal gesagt habe.
Und Kamala Harris kann nicht auf das Geld zugreifen von beiden, weil sie ja gar nicht vorgesehen ist. Ja, das ist ja das.
Das ist das, was ich doch das letzte Mal gesagt habe, dass deshalb eine politische Weitsicht auch im amerikanischen Wahlkampf, dass Michelle Obama die einzige wäre, die innerhalb der Kürze diese Wahlkampfgelder, die wo notwendig werden würden. Sie hat
auch die Popularität und alles.
Genau, und dann auch herbeizuziehen, was eben in diesem Wahlkampf so notwendig wird.
Aber Kamala
Harris anderer hat.
Kamala Harris ist nicht wirklich beliebt. Sie hat die Chance in diesen 4 Jahren nicht genutzt, sich politisch zu positionieren.
Ich möchte ihr persönlich gar nicht die Schuld geben. Ich möchte sagen, sie wurde nicht entsprechend vorbereitet. Es war auch die demokratische Partei.
Es liegt aber auch immer mit an der Person selber.
Ein Stück weit ja, aber
sich in die Position zu bringen.
Es liegt auch an Biden, dass er die einfach nicht so gefördert hat.
Wahrscheinlich.
Du kannst jemanden einfach zum Geburtstag gratulieren schicken oder du kannst jemanden jetzt auf kommunalpolitischer Ebene oder du kannst ihm einfach mal ein paar Sitzungsleitungen geben und ein bisschen mehr.
Also um deine Frage zurückzukommen, es ist nicht einfach und es hängt an so vielen Faktoren zusammen, die wir jetzt noch gar nicht sehen oder auch wissen, warum er nicht zurücktritt. Okay. Ja?
Nächste Frage, Patrick, bevor du mir wieder ausweichst wie so ein alter Politiker. Wenn Biden bleibt, glaubst du, dass er gewinnt?
Puh.
Ich sag dir jetzt schon nein.
Er verliert. Es ist schwer zu sagen, Christian. Es ist wirklich schwer zu sagen. Es kann das gleiche passieren wie in Frankreich, dass die Leute sagen, nee, wir wollen doch nicht diesen Rechtsruck haben, diesen massiven Rechtsruck.
Trump war aber schon mal gewählt.
Richtig, aber hat auch sehr viel Mist gebaut und positioniert sich.
Nein, wir brauchen jetzt Propaganda. Wir haben noch ein bisschen... Was glaubst du? Glaubst du, dass Biden gegen Trump gewinnt?
Ich kann es dir nicht sagen. Mein Gefühl sagt, er verliert, aber ich kann dir nicht sagen, ob es vielleicht die Amerikaner sich doch noch umentscheiden.
Also ich kenne viele demokratisch denkende Menschen, die nicht bei Biden wählen würden.
Also ich bin da bei dir, dass ich sage, er hat keine Chance. Ja, aber ob es dann wirklich dann so ist, das wissen wir nicht. Gell?
Okay, gut, Themenwechsel. Wo sind wir denn gerade?
Ja, wir gehen jetzt wieder mal zurück zu Orban.
Nein, das machen wir nicht.
Doch. Und zwar, lieber Christian, hast du eigentlich denn gewusst, dass Orban im EU-Parlament eine neue rechte Partei gegründet hat?
Für mich sind die Rechten, ist es ein Gesamtpack.
Was keiner mitbekommen hat, Christian, dass es mittlerweile nicht 2 rechte Parteien gibt, sondern es gibt jetzt 3 rechte Parteien. Und die ARD-Sendung Monitor hat es ganz toll vor ein paar Tagen, könnt ihr mal gerne nochmal nachschauen, ganz toll beschrieben, was da los ist. Und ich möchte euch jetzt mal ganz kurz nur sagen, wie die 3 Parteien ausschauen und woraus sie sich
zusammensetzen. Darf ich dich vielleicht ausreden lassen?
Gerne.
Gut.
Sehr schön. Also, die erste sind die Patrioten für Europa. Das ist die größte Partei im EU-Parlament und den Vorsitz hat das Rassemblement National mit Le Pen aus Frankreich, Gerd Wilders aus Niederlanden und mit dabei natürlich, die auch mit Gründer sind, die extrem rechte FPÖ aus Österreich. Ja?
Warte kurz. Jetzt kommen die nächsten.
Die zweite rechte Partei ist die Fraktion mit der EKR. Mit Meloni, die polnische PiS und die rumänische AUB-Partei. Und jetzt kommt das Entscheidende. Die dritte Fraktion heißt Europa Souveräner Nation, ESN, die ist neu. Und
was heißt ESN?
ESN,
Europäische
Souveräner Nation. Und das ist die AfD. Die AfD wird nirgendwo aufgenommen, lieber Christian. Keiner mag sie haben, also haben sie jetzt praktisch ihre eigene Fraktion gegründet, die ESN heißt. Europa souveräner Nation.
Die wollen das doch gar nicht.
Natürlich wollen sie es nicht.
Aber es heißt mal so. Okay.
Aber gut. Das finde ich so interessant, weil das keiner gewusst hat, gell, dass das so geschehen ist. Und was die beiden Parteien unterscheidet, also die beiden größten Patrioten für Europa und die EKR, ist doch die Russlandfrage, Christian. Und
schon wieder beiden.
Und die EKR ist pro Ukraine und die Patrioten für Europa sind pro Russland. Und keiner will die AfD haben. Aber jetzt kommt's nämlich. Eigentlich getrennt, aber doch vereint.
In ihrem rechten Geschwurbel.
Wegen der Russlandfrage. Und das sieht man ja
nicht
beim Treffen.
Nicht wegen der Russlandfrage.
Ja, doch, die sind eigentlich getrennt und die Russlandfrage spielt in dem Fall für diese beiden Parteien im Zusammenhang, wenn du die beiden Parteien zusammentust, keine Rolle. So ist es.
Deswegen sage ich es ja.
Ja, hast du recht, hast du vollkommen recht. Das ist nämlich das Entscheidende.
Und also sie haben sich aufgesplittet wegen der Russlandfrage und wegen der extremistischen Art der AfD in Deutschland, agieren zukünftig im EU-Parlament, aber als geschlossener Block
ganz genau
rechts davon. Deswegen rechtes Pack. Sie haben sich aufgrund der Wählbarkeit in ihrem eigenen Land individualisiert. Richtig. In ihrer Fraktionsbildung, haben aber in Zukunft in den Abstimmungen im Europaparlament, das werden wir ja sehen, werden sie als geschlossener Block auftreten.
Genau, und das hat man ganz genau gesehen bei dem Treffen der Ultrarechten der CPAC im April in Budapest. Und im Mai in Spanien sind wirklich dann alle extremen Rechten zusammengekommen. Und da sieht man halt dann, was da Phase ist.
Ja, oder? Genau. Was da Phase ist, ist schön. Genau. Das ist halt alles so ein rechtes Pack ist, das da umeinander jaxelt.
Und alle haben das gleiche Ziel praktisch, die EU praktisch der Demokratie ein Ende zu setzen. Und Orban hatte in Spanien noch ein Schlusswort gesetzt. Das fand ich auch sehr interessant. Er sagte einfach, wir müssen Brüssel besetzen. So, jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Mit der AfD im Endeffekt getrennt, aber doch vereint.
Ja, da können wir froh sein, dass die nicht den großen Anteil in Europa haben, aber wir wissen, was wir bekommen, wenn wir diese Parteien wählen. So, lass uns raus aus dem
Mist. Lass uns raus aus dem Mist, ja. Was ich auch geil finde, ist die Zollgrenze, lieber Christian. Die Zollgrenze nach China soll fallen. Und wir kennen alle Temu, Shein,
Alibaba,
AliExpress kennen wir alle. Und da gibt es ja jetzt noch eine zollfreie Grenze.
Ich
glaube, das
ist die wenigsten kennen, wenn ich ehrlich bin. Also ich kenne
alle, nur du nicht. Das ist leider so. Es ist wirklich so. Das ist, also
Alibaba kenne ich noch, weil der
ist noch größer, ist doppelt so groß wie, oder dreimal so groß wie Amazon, darf man sich nicht vergessen. Ja, also das ist nicht keine unbedeutende
Kleinstversender. Also Alibaba oder wie
irgendwie. AliExpress.
Genau, ist das Pardon zu Amazon, genau, nur auf dem chinesischen Markt.
Genau.
Genau. Und jetzt wissen wir alle, wie groß der chinesische Markt ist, und jetzt wissen wir alle, dass es sehr groß ist. Und dass sie natürlich auch im europäischen und bei uns auch irgendwo dass wir da auch Dinge einkaufen, manche von uns. Man muss es einfach mal einordnen. Und
richtig,
das führt natürlich zu Zollproblemen.
Wir haben ja Zollfreigrenze von 150 Euro.
Genau. Ja? Also bei Elektroautos haben wir jetzt die Diskussion gehabt, haben wir auch schon ein bisschen andiskutiert. Und jetzt geht es um die Kleinteile.
So schaut's aus. Und jetzt ist es aber gar nicht so ganz einfach, weil diese Hunderttausende von Pakete, die pro Tag an den deutschen Zollstationen, Flughäfen reintrudeln, und auch aufgrund dieser Freigrenze durchgewunken werden, müssen jetzt verzollt werden. Das heißt, die Arbeit verdreifacht, verhundertfacht sich ja eigentlich, und sie wissen gar nicht, wo sie die Leute dafür hernehmen sollen, wenn das so entschieden wird, dass dieser Kleinbetrag von 150 Freigrenze wegfällt, was dann passiert. Also die haben das Personal dazu gar nicht. Also ich weiß nicht, ob man sich damit jetzt einen Gefallen tut, wenn man jetzt anfängt, die Kleinbeträge unter 150 Euro auch zu verzollen.
Was hältst du davon?
Halt ich gar nichts davon. Also diese 150 Euro, das ist wirklich ganz im Gegenteil. Man hätte eigentlich vielleicht mal nachdenken müssen und sagen, okay, wir gehen rauf auf 300 Euro. Das Grundproblem, was auch noch herrscht, ist, dass teure Sachen gezielt von den Chinesen runtergestuft werden auf billigere Werte. Ja, also das heißt, wenn du jetzt als Beispiel kaufst einen Fernseher, das Beispiel jetzt aber ein Fernseher von kostet 500 Euro, der wird dann gezielt runtergestuft von den Verkäufern praktisch schon und sagt, das ist 150 Euro und durchmarschiert. Ja, das heißt, da beginnt ja der Betrug im Endeffekt schon, und drum ist ja die Frage dann, jetzt,
also wie darf ich mir das als Käufer vorstellen? Du kaufst einen Fernseher, der wo eigentlich 500 Euro wert ist, und genau, du kriegst ihn jetzt für 150, dann passt's doch. Oder musst du dann...
Die klären den anders. Du kaufst den Fernseher für 500 Euro, dann wird der praktisch schon vorverzollt wenn er über 150 Euro ist. Und wenn man jetzt sagt, naja, der ist jetzt, was ich, kostet 350 Euro zum Beispiel, den deklarieren wir jetzt mit 150 Euro, dann brauchen wir keinen Zoll zahlen und dann geht das Ding durch. Der Zoll müsste es eigentlich jetzt auspacken und schauen, ob es wirklich der Fall ist. Ist es der Fall, wird der, musst du den nachverzollen. Die Firma wird angeschrieben, kriegt ein Strafverfahren oder eine Strafzollbezahlung.
Genau.
So läuft es halt ab.
Okay.
Und da ist halt die Gefahr drin, dass Sachen, die eigentlich viel mehr wert sind, einfach noch geringer deklariert werden und dass da natürlich Deutschland oder der EU einiges an Zöllen durch die Latten geht.
Ja, ja, wobei wenn du das ja runtersetzt, würde ich jetzt mir vorstellen, dass es dann besser wird.
Ja, aber weil halt dann...
Aber dir fehlt Personal dafür. Dir
fehlt Personal für diese Hunderttausenden von Pakete pro Tag. Wir reden jetzt hier nicht von pro Woche, pro Monat, pro Jahr, sondern pro Tag.
Ja, ja? Aber das heißt, wir knicken ein vor der Macht der Chinesen, weil die uns jetzt einfach nur überfluten und sagen, okay, nee, das können wir nicht leisten, also machen wir noch mehr zollfrei.
Ich würde die 150-Euro-Grenze einfach lassen. Ja, einfach lassen und vielleicht noch gezielter schauen, dass größere Pakete einfach mal genauer angeschaut werden, weil das wahrscheinlich eher Sinn macht, als diese Kleinstpakete auch noch zu verzollen. Also
das wäre würde ich ja sogar mitgehen, zu sagen, okay, hier mal ein bisschen mehr.
Ja. Aber wie gesagt, das wird spannend. Aber
uns fehlen ja auch die Steuerfahnder, also uns fehlt ja ganz viel.
Ja. Wollen wir noch über das Kinderkrankenhaus sprechen, das Russland beschossen hat mit einer 1,5 Tonnen Rakete?
Ja, das können wir. Aber
ist krass, oder?
Ja, das ist...
Was machst du gerade da am Laptop?
Ich versuche gerade...
Wie was?
Naja,
auf jeden Fall,
nein,
es ist ja krass, oder? Es ist wirklich krass, man muss sich mal vorstellen.
Ich habe gerade mal eine Frage versucht hier zu weil ich der Meinung bin, dass ja, Kinderkrankenhaus, was da stattfindet, Patrick?
Wir reden noch über einen scheiß Taurus, die strategische Ziele angreifen sollen und die bomben alles zusammen, was geht und wir schauen zu und unser Kanzler treibt das noch in den Vordergrund.
Ja, nein, unser Kanzler
sorgt doch dafür, der Krieg verlängert und noch verschlimmert wird.
Nein, sehe ich so nicht.
Ja, das haben wir schon oft besprochen, ich weiß schon.
Nein, sehe ich so nicht, aber lass uns sowas Angenehmen kommen.
Willkommen bei Patricks Weltraumschrott.
Ja, Weltraumschrott, wahrsten Sinne des Wortes wieder mal. Europas 4 Milliarden Projekt, die Ariane 6, ist nicht erfolgreich ins Weltall gestartet. Muss man sich mal vorstellen, 10 Jahre Entwicklung und man startet ins Weltall mit einer Rakete, die zum Teilen nicht getestet werden konnte, auch natürlich nicht im Weltall, ganz klar. Und was ist passiert?
Patrick, klär uns auf.
Ich erkläre euch mal ganz kurz auf. Also, die Rakete wurde gestartet, die untere Stufen haben sich getrennt, der obere Teil, der Satelliten aussetzen sollte, die auch dabei waren schon, ja, die waren schon mit an Bord, so Testsatelliten von Universitäten, wurden ausgesetzt. Ja, jetzt gibt's da aber eine Funktion, die heißt APU. Und die APU.
Jugend forscht, oder woher kann die her?
Ja, die APU, die ist halt einfach verbaut in der Rakete. Die sorgt dafür, dass.
Ich hätte die Satelliten gemeint, aber ja, okay, gut.
So, die sorgt dafür, die APU sorgt dafür, dass, wenn die Satelliten ausgesetzt werden und das Haupttriebwerk von der Oberstufe praktisch stoppt, ja, dann schwebt ja auch der Treibstoff in dem Tank. Der ist ja dann nicht da, wo er eigentlich hin sollte, unten am Ausgang, wo er angesaugt wird, ja.
Aufgrund der Schwerelosigkeit.
Genau. Und die APU sorgt dafür, dass der Rakete einen Schub gibt, dass dann haut das ganze Treibstoffzeug praktisch nach hinten in die Rakete rein. Und dann kann die Rakete neu gestartet werden, gezündet werden und weiterfliegen zu einem nächsten Orbit und wieder Satelliten aussetzen.
Man darf sich das so vorstellen, wie wenn man im schwerelosen Raum ist und
die mir alle schon waren
und dein 200er Diesel einfach keinen Treibstoff mehr bekommt, weil der Diesel in der Luft schwebt. Also brauchst du was diesen Diesel wieder Richtung Ansaugstutzen.
Genau, und dafür
bewegt. Kommt
ein kleiner Vorschub.
Ja. Und da brauchst du was, das wo so ein bisschen. Wir bei uns auf der Erde nennen das Schwerkraft.
Ja, genau.
Aber das gibt's da oben halt nicht. Also brauchst du was das dahin befördert. Ich will es einfach nur für die Menschen einfach klärbar machen.
Und das sind ganz kleine Düsen, die dafür sorgen, weil wenn man das große Triebwerk auf einmal starten würde, was man nicht kann, weil er kein Treibstoff ist, würde das viel zu viel Energie verbrauchen. Darum nimmt man diese kleinen APU-gesteuerten Triebwerke her und diese APU hat versagt, die hat nicht funktioniert.
Man hat
versucht, ein paar Mal zu starten und zu schwachen und zu machen, hat nicht funktioniert und dann kommt ein Automatismus zugange, der dann auf einmal den ganzen Treibstoff der Rakete ablässt, um zu verhindern, wenn die explodiert, dass dann Kleinstteile oder dass überhaupt eine Explosion entsteht, ja, durch den Treibstoff, der an Bord ist, lässt man den Treibstoff ab, dass keine Teile entstehen, dass keine Explosion entsteht. So, Treibstoff ist abgelassen, die Satelliten und dieses 8-Tonnen-Teil da oben treibt jetzt praktisch in einem Orbit rum, der
sehr sensibel ist,
der eigentlich für sowas gedacht ist, dass man kein Müll da oben ist. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass dieses Teil da oben
Weltraumschrott ist,
ja. Ja, jetzt stellt sich die Frage,
Komplett versagt.
Man konnte das ja auch nicht testen. Sie haben ja gesagt, wir konnten es nicht testen. So auch dem Motto, wird schon gut gehen, auf gut Deutsch. Aber es gab schon
Tests. Blöd gelaufen.
Es gab schon Tests mit der APU. Das hat die NASA schon durchgeführt. Und da gibt es genug Tests und Beispiele, wo sich vielleicht die ESA doch hätte Informationen holen können, wie man das Ganze umsetzt, besser umsetzt. Naja, jetzt warten wir
drauf. So wie bei Lego Technik, da gibt es auch Anleitungen.
Ja, aber wie gesagt, das ist also, eigentlich hat das Ding, während die anderen geklatscht haben, sind einfach die Ingenieure hinten fast hohl gedreht, weil die sich nicht mehr hat starten lassen. So. Jetzt können wir uns selber fragen, was passiert in Zukunft. Wir haben ja auch noch Galileo-Satelliten, die hoch müssen. Die brauchen das zwar so nicht, weil sie nicht mehrere in anderen Orbits aussetzen, sondern einfach nur durchfliegen bis zum fast Zielorbit. Aber es gibt natürlich kleine Projekte, wie zum Beispiel Amazon möchte dann auch noch ihre kleinen Satelliten starten und die müssen auch in anderen Orbits oder zumindest in verschiedenen Positionen ausgesetzt werden. Und wenn man das nicht mehr hinbekommt, dann glaube ich, ist das jetzt ein großer Rückschlag für die ESA. Aber lass uns was auf Erfreulichen kommen. Und zwar zu unseren
Viel Spaß für den üblichen 3.
Mir fehlen da sämtliche Worte, weil
du damit überhaupt nichts anfangen
kannst. Weil ich da einfach der falsche Mensch dafür bin, um das im Ansatz gut zu finden. Okay. Also die gesamte Art der
Kellerleben, im Erdloch lebend.
Ja. Ich bin Typ Erdloch.
Erdloch. Ja, dann, apropos Erdloch, fang mal an mit deiner Frage.
Ich habe eine Frage, eine ganz einfache Frage. Kohlenhydrate oder Proteine?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, dass beides wichtig ist. Du meinst jetzt gerade zum Sport oder allgemein?
So für dein Leben.
Ich glaube, dass eine Mischung aus beiden gut ist. Also Kohlenhydrate ist ja immer auch wieder ein Energiebringer. Proteine ist ja auch nicht direkt ein Energiebringer, soweit ich das jetzt weiß, sondern eher ein
Muskelaufbauer
oder nicht den Muskel nicht absacken lassen oder den Muskel nicht zerstören, dadurch, dass keine Kohlenhydrate da sind, also den kaputt machen sozusagen durch viel Sport. Das heißt, ich finde eine moderate Mischung aus beiden, also gerade im Sport, finde ich eigentlich sehr wichtig und gut. Man kann sich nicht nur mit Kohlenhydrate zupumpen, ist natürlich Blödsinn, aber auch nicht nur mit Proteine. Proteine reichen nicht aus, um dein Kraftspeicher wieder aufzufüllen, weil wie gesagt, Muskelaufbau ja nicht gleich heißt, dass du auch dann die Power hast, sondern einfach, du hast zwar den Muskel, aber der Muskel braucht auch Kohlenhydrate, um arbeiten zu können, also Treibstoff sozusagen. Und
außer er wird frühzeitig abgelassen.
Zum Beispiel. Also ich sehe Proteine eher so als, wenn man es jetzt ins Auto packt, sage ich mal so, als das Öl, ja, das Öl vom Auto, ja, was der Motor braucht, um das Benzin ist eigentlich so das Kohlenhydrat, was dafür sorgt, dass der Motor auch läuft. Also die Kombination aus beiden ist wichtig und natürlich in den angepassten Mengen sozusagen. Der war jetzt nicht schlecht, oder? Oder was sagst du noch dazu?
Ich bin eher der Typ Proteine tatsächlich. Weil ich der Meinung bin, dass wenn du auf natürliche Art deine Proteine zu dir nimmst, die du brauchst, und das ist echt eine Menge, wenn du jetzt auch Sport betreibst, dass du dann automatisch die Kohlenhydrate zu dir nimmst, die du hast. Wenn du allerdings Kohlenhydrate zu dir zu nehmen, ist so viel einfacher wie Proteine.
Du musst unfassbar viel Proteine zu dir nehmen, um nur einen Teil der gebrauchten Kohlenhydrate zu ersetzen. Und das ist natürlich dann schon.
Du brauchst, keine Ahnung, das haben wir irgendwie zwei. Also wenn du ein bisschen Sport betreibst oder Sport, irgendwie zwischen 1,5 und 2 Gramm Proteine pro Kilo Körpergewicht, das ist schon sehr schwer zu erreichen oft.
Natürlich.
Und wenn du das durch natürliche Lebensmittel zu dir nimmst, dann hast du automatisch die Kohlenhydrate, die du brauchst, weil die da auch immer mit dabei sind.
Aber das ist die Grundversorgung. Wenn du Sport betreibst, brauchst du natürlich mehr Kraft. Ja, das heißt, der Speicher wird unfassbar schnell leer und dann fehlt dir halt dann der restliche Power praktisch, um jetzt längere Sporttouren durchzuhalten.
Im Endeffekt brauchst du, wenn wir es abkürzen wollen, bevor wir jetzt wieder zu lang werden, brauchst du Kohlenhydrate, um die Power zu haben, und Proteine, um dann den
Muskelaufbau voranzutreiben.
Um den Muskelaufbau voranzutreiben. Und für mich sind die Proteine so viel schwerer zu erreichen.
Absolut.
Wie die Kohlenhydrate.
Absolut. Sehe ich auch so.
Deswegen, wenn du auf Kohlenhydrate bedachter bist, hast du dann automatisch, was habe ich gesagt, wenn du auf Proteine bedacht bist, genau, hast du automatisch die Kohlenhydrate dann auch. Deswegen bin ich jetzt eher Typ Proteine.
Gut, aber die Kohlenhydrate brauchst du auch, gell, um halt.
Genau, aber die hast du dann leicht mit dabei, weil.
Je nachdem, wie man sich halt ernährt, was
genau
man
isst. Ich rede jetzt nicht von Eiweißpulver oder so.
Nein, das ist schon klar.
Sondern von
natürlich
so Dingen wie
Magerquark. Magerquark. Was ein Quark. Ja, ist ja schön. So, kommen wir zu meiner Frage, oder?
Immer gerne.
Christian, du hast ja, während wir WM geschaut haben, immer wieder diese weißen Turnschuhe der
ich finde das so schlimm.
Findest du es schlimm? Also,
ja, also die ganzen sämtliche Experten bis hin zum Moderator, bis hin zur Expertin, haben alle weiße Turnschuhe an. Und oder so weiße Schuhe.
Christoph Kramer.
Zum Beispiel Mertesacker, die andere Uschi, wie heißt sie denn?
Der Uschi halt.
Und der andere Flippo.
Ja.
Keine Ahnung. So, auch alle weiße Turnschuhe.
So, und meine Frage lautet jetzt, lieber Christian, weiße Turnschuhe oder lieber Oldschool so Lack, schwarze oder braune Lacklederschuhe?
Lacklederschuhe.
Warum?
Ganz klar. Weil ich, also erstens, weil ich vor 2 Jahren mal für 90 Euro auf eBay Kleinanzeigen auf dem Lederschuhe gekauft habe. Und
jetzt waren die, mit 10 Paar, oder? Was waren das?
Ja, 9 Paar. Ja, genau. Oder so, und die irgendwie auftragen muss. Mhm. Nein, Lederschuhe sind ein Klassiker, das ist gut.
Aber mittlerweile sind weiße Turnschuhe auch ein Klassiker, gell?
Na, für mich nicht.
Ja, für dich nicht, aber du lebst ja auch im Keller oder im dunklen Loch. Aber die weißen Turnschuhe ersetzen für mich in meinem Ausdruck jetzt eigentlich die alten Lederschuhe, die man getragen hat, weil einfach der Zeitwandel vorangeschritten ist und die Mode jetzt sozusagen schon seit sehr vielen Jahren an diesen weißen Lederturnschuhen Turnschuhen behaftet ist.
Lass die Mode Mode sei, das hämmert, kehrt in Hosen rein. Das
hämmert, kehrt in Hosen rein. Was man auch mal macht, man steckt mal so vorne das Hemd immer so rein, gell. Das ist immer so. Das
gehört einfach in die Hose rein.
Gehört einfach rein.
Also Hemd über die Hose geht für mich nicht.
Echt nicht?
Nee. Hemd über die Hose, das ist für mich Hemd.
Das Hemd.
T-Shirt ist okay, aber Hemd über die Hose geht gar nicht.
Also ich steck nie ein Hemd in die Hose.
Jedes Mal. Lass die Mode Mode sei, das hämmert, kehrt in die Hosen. Nein, das ist
ist ja wie Karl Lagerfeld schon gesagt hat mit der Jogginghose. Ja. Hat die Kontrolle über sein Leben verloren, der mit der
Jogginghose rausgeht.
Aber er war falsch, er lag falsch.
Nein, doch.
Die meisten verkauften Modestücke, wie gesagt, sind weiße Turnschuhe oder zum Beispiel Jogginghosen, die hat mittlerweile sowas von einer Akzeptanz in der Modeindustrie gefunden, weil es die in allen Varianten gibt, und Lagerfeld lag falsch.
Ja. Nein, Lagerfeld, es hat nur darauf gewartet, dass er tot ist, weil sonst würde er sich... Nein, ich kann Lagerfeld auch sehr viel abgewinnen, und ich kann auch der Jogginghose als modisches Accessoire nicht sehr viel abgewinnen. Also wenn du das Haus verlässt.
Das Haus verlässt, ja.
Ich habe jetzt auch heute auch eine Jogginghose an, tatsächlich. Du wirst lachen.
Ja, aber nur weil.
Weil ich aus dem kompletten strömenden Regen kam und mir gedacht habe, bevor ich mal die Erkältung hole, ziehe ich eine Jogginghose an.
Macht ja auch Sinn.
Aber nein, 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 nein. Und weiße Turnschuhe sind für mich da genauso wenig akzeptabel.
Okay.
Wir machen einen Schluss,
oder? Ja, ich würde noch sagen, der nächste Podcast findet am nächsten Sonntag statt.
Oder Montag.
Oder Montag. Und dann haben wir eben bloß noch einen, dann sind Ferien.
Ja. Ja, ja, wir machen das ganz entspannt und euch eine gute Zeit. Und
macht es gut und wir würden sagen, wie so immer mal zum Schluss, auf Wiedersehen. Tschüss.